darf Sie ganz herzlich hier im Kepler-Salon heute Abend begrüßen. Wir sind überwältigt von dem großen Interesse, dass Sie heute diesem Thema, die Freiheit des Willens, nichts als ein Menschheitsmärchen entgegenbringen. Meine Gäste sind heute, mein Name ist Elke Schulz, ich glaube, das habe ich schon gesagt. Ich bin die Gastgeberin heute. Meine Gäste sind heute Herr Franz Vuketic. Er studierte in Wien Biologie und Philosophie. Lehrtätigkeit an der Uni Wien, Gastprofessur an der Uni Graz, Technische Universität Wien, Universität Wien für Veterinärmedizin, Uni der Balearen in Palma de Mallorca, Vorstandsmitglied des Konrad-Lorenz-Institutes, 450 Veröffentlichungen, darunter 34 Bücher, zuletzt Evolution ohne Fortschritt, Evolution, die Entwicklung des Lebens, Lob der Feigheit, der freie Wille, die Evolution einer Illusion. Eine Menge interessante Bücher, wir werden da sicher einiges Spannendes hören. Danke fürs Kommen.
Bitte.
Er ist heute Abend von Wien gekommen und wird uns leider sehr bald wieder verlassen. Also wir werden sehr pünktlich enden, damit er den Zug nach Wien heute noch erwischt. Thomas Moers darf ich auch vorstellen, ist kein Unbekannter mehr im Kepler-Salon. Er ist geboren in Koblenz, studierte Philosophie und Politikwissenschaften und Geschichte. Ist das?
Ja, ja.
Ja? An der Universität Passau, wo er sich für das Fach Philosophie habilitierte. Die Arbeitsschwerpunkte sind praktische Philosophie, allgemeine und angewandte Ethik, politische Philosophie sowie philosophische Anthropologie. Er lebt seit 1985 in Österreich, ist verheiratet und hat 4 Kinder. Ich habe bis vor kurzem noch gedacht, ich hätte einen freien Willen. Demnach wurde ich jetzt eines Besseren belehrt. Freien Willen gibt es nicht. Warum, weshalb, das werden wir alle heute erfahren. Herr Moers, Sie beginnen bitte mit der Einführung und noch etwas möchte ich sagen. Falls etwas jetzt nicht verständlich sein sollte, gleich Fragen, allgemeine Fragen werden nach diesem Gespräch möglich sein. Bitte? Fenster zu machen. Wir werden laut genug sprechen. Ich hoffe, dass es klar verständlich wird. Okay. Herzlich willkommen im Kepler-Salon.
Vielen Dank, Frau Schulz. Ja, Frau Schulz, vielen Dank. Ich darf Sie auch zu diesem dritten philosophischen Café im Kepler-Salon ganz herzlich begrüßen. Ich freue mich natürlich sehr, dass wieder so viele Leute gekommen sind. Und bei diesem herrlichen Gastgartenwetter kann ich zumal davon ausgehen, dass Sie freiwillig hier sind. Weil es gäbe ja Alternativen. Und auch ich bin hier Kraft meines freien Willens. Und das kann ich belegen. Denn vorhin auf dem Weg vom Bahnhof hierher hat mich so der Gedanke beschlichen, ich könnte mich doch einfach auf die Determiniertheit meines Willens berufen, gemütlich beim Josef einkehren und mich Freuden des Fleisches hingeben. Aber diesen niederen Impuls hat eben mein Wille niedergerungen, überwunden. Und damit habe ich wieder einmal bestätigt, mir und Ihnen, dass mein Wille nicht heteronom bestimmt ist, sondern autonom und frei sich selbst bestimmt. Aha. Okay. Ich gebe zu, diese Darstellung ist ein wenig idealisiert. Denn eigentlich war es eher so, dass in dem Moment, als sich in mir der Wille zum Josef regte, sich automatisch und unmittelbar auch die Vorstellung aufbäumte, dass Sylvia Keller mir böse sein könnte, wenn ich nicht komme und mir diesen Umschlag nicht aushändigt, den ich gerne hätte. Und schon war es vorbei mit dem Wille zu Josef. Ist unser Wille frei? Frei in dem Sinne, dass wir uns dank der Kompetenzen unseres Geistes für und gegen bestimmte Handlungsoptionen entscheiden können. Frei, das zu tun oder das zu tun. Frei auch in dem Sinne, dass dann, wenn wir einmal eine Entscheidung getroffen haben, auch anders hätten handeln können, wenn wir uns nur anders entschieden, anders gewollt hätten. Oder ist es nicht so? Ist unser Wille unfrei? In dem Sinne, dass er mehr oder weniger determiniert ist durch äußere und innere Ursachen. Äußere und innere Ursachen, die unseren Willen kausal auslösen, so wie ein Dominostein den anderen umschmeißt. Oder ist womöglich unser ganzes Leben ohnehin vorherbestimmt? In allen Einzelheiten, ein Teil eines von Anfang an feststehenden göttlichen Plans und unser Gefühl, frei zu sein, mithin eine Illusion, die ihrerseits prädeterminiert ist von einer Gottheit, ja, einer Gottheit mit schrägem Humor. Diese und auch ähnliche Gedanken rund um das Thema Willensfreiheit sind mindestens so alt wie die Philosophiegeschichte. Von Anfang an diskutiert und diese philosophischen Positionen pro und contra Willensfreiheit hier auch nur im Ansatz rekapitulieren zu wollen, würde den Rahmen des Abends bei weitem sprengen. Und wir wollen ja auch auf das zentrale Thema zusteuern. Ein hervorstechendes Merkmal bei dieser philosophischen Auseinandersetzung mit dem Thema Willensfreiheit sei aber betont, und das ist die moralphilosophische Dimension dieses Themas. Fast immer geht es um diese sittliche moralphilosophische Dimension. Und das aus gutem Grund. Denn wenn unser Wille nicht frei ist, sondern determiniert, vorherbestimmt durch äußere, durch innere Zwänge, welchen Sinn hat es dann noch, von Verantwortung zu sprechen? Von so etwas wie Schuld oder auch Strafe? Wenn der Wille eines Verbrechers zum Zeitpunkt der Tat determiniert war, er also gar nicht anders handeln konnte, als er nun einmal gehandelt hat, welchen Sinn hat es dann noch, von einem Verbrechen zu reden und den Mann eine Sühne aufzuerlegen, zu bestrafen? Es wäre doch sogar inhuman. Sind aber dann, wenn wir determiniert sind, nicht auch andere Eigenschaften, von denen wir angenommen haben, traditionellerweise, dass sie uns zur Krone der Schöpfung machen, also sprich Geist, Vernunft, Bewusstsein und so weiter, sind die dann nicht gnadenlos überbewertet? Oder ihrerseits nichts anderes als Illusionen? Und eine weitere, überaus heikle und gerade in der abendländischen Philosophiegeschichte sehr heiß diskutierte Frage, die lautet: Wenn der Mensch keinen freien Willen besitzt, die Welt aber die Schöpfung eines allwissenden, allmächtigen und allgütigen Gottes ist, wie ist es dann zu erklären, dass es das Böse in der Welt gibt? Ist dieser Gott vielleicht nicht allgütig, nicht allmächtig, nicht allwissend? Ein Problem für die Christenheit. Aber kürzen wir die Sache ab, um schneller zur Sache zu kommen. Ein weiteres prägendes Merkmal aller bisherigen philosophischen Positionen zum Thema Willensfreiheit war, von Sophokles bis Sartre, von Seneca bis Searle, dass sie Gedankenkonstrukte waren. Gedankenkonstrukte oder auch Spekulationen, ohne harte empirische Belege, ohne wissenschaftliche Fundierung, naturwissenschaftliche Fundierung. Und das hat sich nun geändert. Das ist vorbei. Heute kann man beweisen, dass das, was wir als bewussten Willen erleben, also wenn wir uns frei fühlen, nicht frei ist, sondern kausal determiniert. Jedenfalls behaupten das die führenden Gehirnforscher. Die machen geltend, dass sie mit Positronen, Emissionstomographen dem Gehirn sozusagen beim Denken zuschauen und dabei nachweisen können, dass ausnahmslos jede Entscheidung, die in unser Bewusstsein gelangt, bereits vorher im Gehirn in unbewusst arbeitenden Regionen entschieden ist. Die Entscheidung ist befallen, bevor wir uns dessen bewusst werden, was wir überhaupt wollen. Willensfreiheit ist also eine Illusion. Und einer der prominentesten, profiliertesten und auch engagiertesten Vertreter dieser These ist heute mein Gesprächspartner, Franz M. Vuketic, der seit vielen Jahren, wir kennen uns auch schon, es war dunkel und lange her, aber wir kennen uns schon eine Weile, mit zahllosen Publikationen, Elfi Schulz hat das angedeutet, und er vertritt in all diesen Publikationen ganz konsequent eine evolutionäre Anthropologie. Und eines der letzten Bücher ist eben dieses, ich mache ein bisschen Werbung, ne?
Danke.
Der freie Wille, die Evolution einer Illusion. Und Herr Vuketic, der natürlich solche Diskussionen gewohnt ist, der mit solchen Büchern auftrumpft, der ist das gewohnt, der erwartet jetzt vielleicht, dass ich mit der Standardfrage einsteige in das Gespräch mit ihm, nämlich, ob er denn freiwillig hier sei. Ich nehme mir aber die Freiheit, frecherweise mit einer anderen Frage einzusteigen, und die lautet, Herr Vuketic, ist denn das, was wir hier veranstalten, vor dem Hintergrund Ihrer Titelthese, nicht absurdes Theater?
Solange wir mit dieser Absurdität einigermaßen gut leben können, auf unterschiedlichen Ebenen, auch wirtschaftlich, wenn Sie so wollen, ich möchte ja das Buch verkaufen, nehme ich gern die Absurdität in Kauf. Man kann natürlich Thomas Bernhard zitieren in seinem Stück Holzfäden. Da sagt der Burgschauspieler, es ist alles absurd, der einzig wahre Gedanke ist der absurde Gedanke. Wir können da einen Existenzialismus ableiten, im Sinne von Camus, das einzig wichtige philosophische Problem ist der Suizid. Camus sagt nur Selbstmord, also heute sagt nur Suizid. Dem würde ich widersprechen, aber aus Gründen, die hier momentan vielleicht nicht so wichtig sind. Camus sagt aber auch, wir müssen uns Sisyphus als einen glücklichen Menschen vorstellen. Der schiebt da ständig den Stein hinauf, der fällt wieder runter, er macht es wieder und wieder und schöpft aus dieser Absurdität gewissermaßen irgendetwas Sinnhaftes. Also das wäre meine erste ganz kurze Antwort auf die natürlich sehr provokante Frage.
Gut. Wir kommen später darauf zurück,
gerne,
wenn Sie einverstanden sind. Zunächst mal vielleicht rein aus informativen Gründen. Sie sind der Fachmann, Sie sind ja auch Biologe. Ja? Wenn Sie uns ganz kurz in möglichst wenigen Sätzen erklären, was denn die zentralen Gedanken der Hirnforscher sind, wieso und inwiefern das, was in unser Bewusstsein kommt und was wir als Freiheit empfinden, nicht frei ist.
Ich beginne vielleicht mit einer schönen Metapher von Sigmund Freud. Freud war ja nebenbei gesagt Biologe, der promovierte Zoologe. Und der brachte mal folgendes schönes Bild. Denken Sie sich mal die Stadt Rom, so wie sie heute ist, mit den vielen Bars und Cafés und den Touristen und dem Straßengewühl und so weiter. Aber die alten Römer sind auch noch da, mit ihren Streitwegen, ihren Tempeln, der vielfältigen Götterwelt. Sie betreiben Sklaverei und so weiter und so weiter. Das wäre eine wirkliche Herausforderung für die Integrationspolitik. Aber das Bild ist insoweit schön, wenn man es überträgt auf unser Gehirn bzw. Bewusstsein. Genau so ist dieses, da steht Altes neben dem Neuen. Also, um auf Ihre Frage zu kommen, pointierter, wir schleppen mit uns eine doppelte Bürde. Die eine Bürde ist unsere Stammesgeschichte als Gattung, metaphorisch gesagt, unsere Erinnerung an die graue Vorzeit als Jäger und Sammler, die uns eben nach wie vor nachhängt. Und zweitens unsere eigene Biografie. Je älter wir werden, umso mehr schleppen wir mit uns herum. Erinnerungen, Erlebnisse, Wünsche, unerfüllte Wünsche, Hoffnungen und so weiter und so weiter. Vieles verdrängen wir zum Glück. Vieles ist nicht unmittelbar immer präsent, sonst wäre es ja nicht aufzuhalten. Also unser Gehirn muss man sich vergegenwärtigen wie ein hierarchisches, sehr komplexes System mit ungemein vielen Bezügen. Es ist ja interessant, das kennen wir alle natürlich von uns, wir gehen auf der Straße, denken an irgendwas ganz Bestimmtes, haben ein ganz bestimmtes Ziel, freiwillig oder willentlich steuern wir irgendwo hin und plötzlich kommt uns ein völlig anderer Gedanke, wir erinnern uns plötzlich an irgendeinen alten Schulfreund, den wir seit 30 Jahren nicht mehr gesehen haben. Wir können das unmöglich kontrollieren. Das heißt, und bitte, die Gehirnforscher sind ja bei weitem nicht so weit, dass sie unser Gehirn jetzt hundertprozentig erklären könnten, aber so viel kann man wohl sagen, unser Gehirn ist eben nicht ein System, das wir kontrollieren können, sondern wir sind ja Teil des Gehirns. Also während es früher noch hieß, das Ich und sein Gehirn, muss man es heute umkehren, das Gehirn und sein Ich. Mein Ich, mein Denken, mein Fühlen, mein Wollen, da rekurriere ich auf den Neurobiologen Gerhard Roth, einer der stärksten Vertreter der These, dass es keinen freien Willen gibt. All das ist Ausdruck von hochkomplizierten Gehirnprozessen. Und die ganze Diskussion begann ja eigentlich vor Jahrzehnten schon mit relativ einfachen Experimenten, die von einem Amerikaner, der nachweisen wollte, dass wir einen freien Willen haben. Es kam das Gegenteil eigentlich heraus. Nur kurz gesagt, also wenn ich jetzt diese Flasche nehme, dann hat mein Gehirn eigentlich so, ich weiß nicht, jetzt 100, 1000 Sekunden vorher hat die Entscheidung schon getroffen. Ich hatte gar keine andere Wahl. Jetzt könnt ihr aber sagen, gut, ich hätte aber die Möglichkeit, Sie haben ja auch schon die Entscheidungsfreiheit angesprochen, diese Flasche zu nehmen und da beim Fenster hinauszuwerfen. Das wäre mir physiologisch und technisch möglich. Nur, warum sollt ihr es tun? Nichts spricht dafür und alles dagegen. Und da komme ich vielleicht auf einen Punkt gleich zu sprechen, der sicher wichtig ist. Sie haben es auch schon im Einleitungsstatement angedeutet. Das Wechselspiel von innen und außen. Bitte, ich leugne nicht, dass wir einen Willen haben, aber dann hat mein Kater auch beispielsweise, wenn er mich umkreist und etwas fressen möchte, dann einen sehr starken Willen sogar. Na, der hat damit kein Problem, ob der Wille frei ist oder nicht. Solange die Futterschüssel voll ist, ist es ihm gleich, ob das freiwillig geschah oder nicht. Einen Willen haben wir schon, nur die Frage ist eben, wer determiniert diesen Willen? Was sind das für Gehirnprozesse und was für Prozesse unserer eigenen Geschichte, wie gesagt, unserer Biografie? Dass ich diese Flasche eben nicht hinauswerfe, hat ja wohl auch unterschiedlichste Gründe, innere und äußere. Vielleicht habe ich Angst, dass dann die Polizei kommt und mich verhaftet, was möglich wäre. Vielleicht möchte ich auch nicht irgendwie mich unmöglich benehmen. Vielleicht bin ich gut erzogen worden und so weiter und so weiter. Also wir alle stehen ja im Wechselspiel zwischen innen und außen. Und die Frage, die vielleicht ja grundsätzlich interessant ist, was wäre denn überhaupt ein wirklich freier Wille? Nach meiner Vorstellung, ich bin mir nicht sicher, ob das jemals wirklich dann jemand so vertreten hat, ein Wille vollkommen unabhängig von inneren und äußeren Antrieben. Das kann es ja wohl kaum geben. Also das als erstes meine vielleicht etwas jetzt nicht sehr systematische Antwort auf Ihre Frage, aber Sie können bitte gerne da mich noch weiter festlegen.
Ja, okay. Ich würde ganz gern noch auf die alten Römer eingehen, also ja, auf das stammesgeschichtliche Erbe und den Menschen als Überlebensmaschine, so in Anlehnung an Dawkins. Aber das würde vielleicht zu viel Zeit kosten für das eigentliche Thema. Diese Vorstellung, das Gefühl frei zu sein, hat sich im Laufe unserer Phylogenese entwickelt, also der stammesgeschichtlichen Entwicklung. Wir fühlen uns alle frei und diese Vorstellung von Willensfreiheit ist in unseren Köpfen drin. Und das ist eine Illusion. Wieso, aus welchen Gründen, aus welchen evolutionären Gründen hat sich denn eine solche Illusion entwickelt?
Ja. Also wir betreten hier natürlich ein sehr, sehr problematisches Feld, weil wir im Gegensatz zu unseren Knochen und so weiter keine Fossilien haben, etc.
Keine Willensfossilien.
Aber man kann natürlich sich Folgendes vorstellen, und ich glaube, das ist nicht unplausibel. Ein prähistorischer Mensch, der durch Zufall, wie auch immer, einen Stein so behauen hat, dass er damit effektiv einen Ziegenbock töten konnte und sich eine Mahlzeit sicherte und gemerkt hat, ja, das ging, der muss ja ein gutes Gefühl gehabt haben. Das war ich, ich kann es. Das sind übrigens die gleichen Tricks, mit denen heute diverse Gurus in der Lebensberatung und so weiter arbeiten. Sie können es ja, wenn sie nur wollen. Und das Gefühl also, ich war das, muss ja auch schon für den prähistorischen Menschen durchaus befriedigend gewesen sein. Und der hat sich sicher keine Gedanken darüber gemacht, gibt es einen freien Willen oder nicht. Er kann was bewerkstelligen. Und wir alle kennen das aus eigener Erfahrung. Wir schaffen etwas, wir stellen irgendwas fertig und können sagen, gut, also das habe ich eigentlich gut gemacht. Ich habe das wirklich gut geplant. Das war ich, niemand anderer. Und ich glaube, dass das eine sehr nützliche Illusion ist, wie Illusionen allgemein durchaus ihren Nutzen haben. Optimisten leben länger, sagt man, vielleicht stimmt das nicht ganz, aber gesünder leben sie. Und Leute, die Illusionen haben, solange sie nicht wirklich halluzinieren und das nicht also dann biologisch kontraproduktiv wird, fühlen sich besser. Ich habe einen guten Freund, einen Anthropologen, der ist ein sehr rationaler Mensch und der gestand mir mal bei ein paar Vierteln Wein, er liest täglich sein Horoskop. Ich habe gesagt, glaubst du denn dieser Unsinn? So, nein, natürlich nicht, aber schau. Es ist doch angenehm zu lesen. Heute werden Sie eine interessante Bekanntschaft machen oder morgen winkt ein hoher Gewinn und so weiter. Ich lese ganz gern was Positives über mich, obwohl ich nicht dran glaube. Und da gibt es die alte Geschichte, die viele von Ihnen wahrscheinlich kennen, der Chemiephysiker Niels Bohr hatte an seinem Haus angeblich einen Hufeisen hängen am Haustor. Von einem Besucher danach befragt, Herr Professor, glauben Sie denn dieser Humbug? Soll er geantwortet haben? Nein, aber man sagte mir, es hilft trotzdem.
Herr Vukotic, darf ich da ganz kurz einhaken?
Ja.
Die Diese Illusion hat sich entwickelt, ist evolviert und hat sich auch verbreitet, deshalb, weil sie adaptiv war, weil sie irgendwie die Überlebenskompetenzen ihrer Träger erhöht hat. Die Illusion ist nützlich. Warum schreibt dann jemand wie Sie solche Bücher, um uns von dieser Illusion zu befreien?
Das ist eine sehr gute Frage. Sehr gute Frage. Also was mich betrifft, ich möchte natürlich niemandem Illusionen wegnehmen, weil ich selber oft genug wahrscheinlich Illusionen über Illusionen stolpere. Es schadet natürlich nicht, wenn wir uns darüber Gedanken machen, woher kommt das, was wir so denken, wie wir handeln, wie wir fühlen und so weiter. Das ist im Sinne der alten Aufklärung. Wir wollen ja wissen, wer wir sind, woher wir kommen, wohin wir vielleicht gehen. Gut, das wird schon schwieriger zu beantworten. Und es macht ja auch Spaß, Illusionen zu zerstören. Sogar wenn man selber, wie gesagt, mitunter nicht davor gefeit ist. Also das ganz pointiert zu Ihrer Frage.
Okay, dann schauen wir jetzt noch ein paar weitere Implikationen an dieser These, dass wir keinen freien Willen haben. Ich habe das vorhin im Eingangsstatement schon angedeutet. Welchen Sinn machen dann, wenn wir keinen freien Willen haben, unser Wollen, unser Denken determiniert ist, noch Begriffe wie Verantwortung, Schuld, okay. Moral und so weiter?
Okay, das ist natürlich die zentrale Frage, die in allen Diskussionen seit Jahren um das Thema Willensfreiheit naturgemäß, möchte ich sagen, gestellt wird. Denn was machen wir mit einem Vergewaltiger, der ein 17-jähriges Mädchen vergewaltigt und getötet hat nachher und dann sagt, naja, wissen Sie, eigentlich wollte ich ja nicht, aber das waren meine Gehirnzellen, meine Hormone und meine Gene, ich musste ja so handeln. Na gut, dann könnte der Vater des Mädchens sagen, wissen Sie, ich muss den jetzt abknallen, denn jeder, der meine Tochter vergewaltigt und tötet, schafft in mir einen physiologischen Zustand, der mich dazu führt, den abzuknallen. Man kann das jetzt weiterführen, da kommen wir zur Blutrache vielleicht und so weiter. Und wir werden wohl einsehen, dass auf diese Weise eine einigermaßen funktionierende Gesellschaft nicht wirklich funktionieren würde. Aber um nicht gleich jetzt an dieser Stelle schon zu weit abzugleiten. Was sage ich zu so jemandem? Wenn ich selber die These vertrete, unser Wille ist nicht frei. Das ist eine wichtige Frage, klar. Da würde ich folgendermaßen argumentieren, ganz pragmatisch. Okay, ich sehe ein, du kannst ja nichts dafür. Ich möchte jetzt gar nicht im archaischen Sinne da Schuld und Sühne und Rache und so weiter bemühen. Gehirnforscher sagen uns ja, was da sich abspielt in deinem Gehirn, du hast ja vergewaltigt. Aber nimm bitte eines zur Kenntnis. Es gibt Menschen, das dürfte die Mehrzahl von uns sein, die wollen eben nicht vergewaltigt und getötet werden. Und aus diesem Grunde darfst du das nicht machen. Und wir müssen irgendwelche Möglichkeiten finden, um dich aus dem Verkehr zu ziehen, einfach gesagt. Wie, darüber müssen dann Strafrechtler nachdenken. Ich bin kein Strafrechtsexperte. Vielleicht sollte man das Strafrecht auch grundsätzlich reformieren, aber das ist wirklich nicht meine Kompetenz. Verstehen Sie, was ich meine? Wir sind ja auch soziale Lebewesen, nicht außen, dann primär. Jeder von uns lebt ja in Sozietäten, in Gesellschaften. Er freut sich am sozialen Leben und mein Hauptpunkt ist ja der, dass ja der Täter in der Regel ja auch nicht vergewaltigt und getötet werden möchte. Vielleicht kann man, das ist weniger drastisch, wir müssen nicht gleich über Mord und Totschlag und so weiter reden. Ein Dieb, der irgendwo beim Juwelier einbricht und eine goldene Uhr stiehlt, na bitte, ich bin sicher, wie sehr sich der ärgern wird, wenn die Uhr ihm gestohlen wird. Jetzt hat er sich die Mühe gemacht, das hat er geplant und ist da eingebrochen. Unter größter Aufregung, jetzt hat es endlich geklappt und jetzt kommt da irgendein Sauhund und stillt ihm die Uhr.
Aber. Ja. Wenn Sie dem Vergewaltiger das erklären und sagen, du möchtest doch auch nicht vergewaltigt werden, dem Dieb erklären, du willst doch auch nicht, dass dir dein Eigentum gestohlen wird und so weiter, appellieren Sie dann nicht an so etwas wie Einsicht und Einsichtsfähigkeit, die genau das voraussetzt, was Sie bestreiten in Ihrer zentralen These?
Naja gut, also ich meine, um es sehr pointiert und etwas krass auszudrücken, ich glaube ja nicht an die vollkommene Verblödung der Gattung Homo sapiens. Etwas Einsicht wird ja wohl noch geblieben sein. Wenn man jetzt bitte absieht, natürlich, das ging ja dann in die Psychiatrie hinein und Psychopathologie, natürlich gibt es Täter, die nun tatsächlich nicht zur Verantwortung gezogen werden können, die heißen dann abnorme Rechtsbrecher und so weiter, so weit wollte ich gar nicht gehen.
Also etwas Einsicht geht. Also auch etwas Freiheit oder kann man ja, so ein bisschen schwanger sein?
Ich glaube, es war der Philosoph Peter Bieri, der gleichzeitig einen interessanten Roman zu unserem Thema geschrieben hat, der gemeint hat, Freiheit ist die Abwesenheit von Zwang. Es genügt mir schon, dass ich nicht hierher heute, Sie haben die Frage nicht gestellt, aber ich beantworte sie erst trotzdem. Niemand hat mich hierher nach Linz heute mit einer Pistole im Rücken gezwungen, sondern ich wurde freundlich eingeladen. Und habe natürlich damit nicht irgendwie mich gezwungen gefühlt. Und da hätte ja jederzeit absagen können. Gut, dann, dass ich es nicht getan habe, wird ein Ende Gründe gehabt haben, wie, dass Sie nicht irgendwo eingekehrt sind. Hätte ich auch können, hätte unterwegs aufsteigen können, schon in St. Pölten, um irgendwo einzukehren. Aber da ist ja wieder meine Verpflichtung und natürlich, wir sind ja alle irgendwo verpflichtet. Also Freiheit als Abwesenheit von Zwang. Und ich sage, auch da hat uns die Evolution vielleicht etwas mitgeholfen, wie bei vielen Dingen, über die wir getrennt diskutieren könnten. Nämlich, dass wir glücklicherweise im Alltag, bei allem, was wir tun, uns ja um Gottes Willen doch nicht ununterbrochen die Frage stellen, ist das jetzt mein freier Wille oder nicht? Wenn ich im Regal bei mir zu Hause stehe und ein Buch aus dem Regal nehme, dann kann das natürlich völlig spontan passieren. Ich habe keine Ahnung, oft was da im Hinterkopf abläuft, woran ich mich da gerade erinnere, wieso mich gerade jetzt Franz Kafkas Schloss interessiert und so weiter. Ich denke ja gar nicht dran und habe das Gefühl, ja, ich wollte das ja ohnehin so.
Ja. Aber relevant, hochrelevant wird es doch gerade dann, wenn es in die angedeuteten juristischen Fragestellungen geht oder moralische Fragestellungen allgemeinerer Art. Können wir noch von moralischer Zurechnungsfähigkeit ausgehen, von moralischer Verantwortung, einem gehaltvollen Sinne? Oder müssen wir ein Moralverständnis entwickeln, das Moral reduziert auf Systemfunktionalität?
Ja, also Sie nehmen es eigentlich vorweg. Ich sehe, ich weiß, dass ich da mit vielen Philosophen auf den Schliff trete, nicht zu reden von Theologen. Ich sehe Moral als die Summe aller Eigenschaften, als die Summe aller Regeln und Normen, die dem Zusammenhalt der Stabilität einer gegebenen Gesellschaft dienen, also rein funktional. Ohne dass da von oben irgendwer etwas begründen möchte. Als Indiz dafür sehe ich natürlich den Umstand, dass es keine universelle Moral gibt, sondern unterschiedliche Moralsysteme, je nachdem, in welcher Lebenssituation sich Menschen befinden. Menschen und auch Menschengruppen werden sie unterschiedliche Moralen, unter Anführungszeichen, ein schreckliches Wort eigentlich, finden. In Situationen, wenn man mit Leuten spricht, die die Zeit des Zweiten Weltkriegs und unmittelbar danach miterlebt haben, dann werden die von moralisch bedenklicher Nahrungsbeschaffenheit immer wieder zu erzählen wissen, was man nachvollziehen kann. Und einem hungernden Menschen zu sagen, du darfst nicht stehlen, ist natürlich auch ziemlich absurd. Wenn ich hingegen satt bin, schaut die Sache völlig anders aus. Das heißt, Moral hängt von vielen Faktoren ab, von inneren wie äußeren, so wie die Vorstellung vom Willen. Also es gibt keine autonome Moral, das möchte ich damit sagen.
Man kann sehr grundsätzlich sagen, dass Sie und auch die anderen Autoren, die derartige Texte publizieren, die Gehirnforschung ganz aktuell, sozusagen an den Fundamenten des Welt- und Menschenbildes rüttelt, das sich in den letzten paar Jahrhunderten oder anderthalb Jahrtausenden bei uns etabliert hat. Ist da nicht sozusagen eine Pandemie der psychischen Zusammenbrüche und Verzweiflung zu befürchten?
Ja, ihr könnt das natürlich mehr aus der Affäre sehen mit zwei Zitaten, typisch wienerisch-österreichischen Zitaten. Das eine, ja bitte regnen Sie es nicht auf, wollen werde ich ja noch dürfen. Und das zweite, naja sicher, die Lage ist hoffnungslos, aber nicht ernst. Gut, aber ich möchte jetzt nicht die Diskussion ins Lächerliche ziehen. Sie haben schon recht. Natürlich, aus dem strikten Gesichtspunkt, unter dem strikten Gesichtspunkt einer Evolutionstheorie, zerbröckelt zumindest eines, ein idealistisches Menschenbild. Wir haben in der Schule noch gelernt, im Religionsunterricht, das ist noch gar nicht so lange her, 60er Jahre, der Mensch hat einen Verstand und einen freien Willen. Kategorisch gewissermaßen. Na gut, am Verstand mögen viele inzwischen zweifeln, aber den freien Willen wollen wir uns doch nicht auch noch nehmen lassen. Aber aus der Evolutionstheorie folgt letzten Endes ein säkulares Menschenbild, das meines Erachtens, aber auch eine, jetzt klingt es paradox, ich weiß, eine befreiende Wirkung hat. Nicht? Wir müssen uns nicht mehr daran festhalten, wir sind irgendwas Besonderes, die Krone der Schöpfung und der Krone der Evolution. Also wenn man die Metapher der Krone bemüht, dann würde ich eher schon von der Dornenkrone reden wollen. Sondern wir sind ein Lebewesen, eine Spezies unter sehr vielen. Natürlich mit ganz besonderen Eigenschaften, die aber der Bambusbär oder großer Panda für sich, wenn er könnte, auch beanspruchen würde. Das ist mein Standardbeispiel. Der Bambusbär frisst täglich 14 bis 15 Stunden pro Tag Bambus. Er braucht ca. 35 Kilo davon. Ich würde sagen, bitte, ich habe die echte Sonderstellung in der Natur. Es gibt kein Tier, das 35 Kilo Bambus pro Tag frisst und das Gebiss so ausgeprägt hat. Der hat das stärkste Raubtiergebiss, der große Panda. Klar, wenn man ja Millionen täglich 15 Stunden Bambus kaut, muss sich ja das irgendwie auswirken. Also, der könnte, wenn er könnte, sagen, ich habe eine Sondernatur. Natürlich hat er, jedes Tier hat eine Sondernatur. Wir haben die auch. Natürlich haben wir zusätzlich eine ganze Menge anderer Probleme, freier Wille. Dann natürlich, das wollte ich noch nachtragen, zu den Illusionen, unser Bewusstsein, dass wir sterblich sind. Das haben meines Wissens und soweit man überhaupt da zuverlässige Aussagen machen kann, von den uns auf der Erde bekannten Lebewesen, von Außerirdischen wissen wir nichts, nur wir Menschen, das Wissen, dass wir nicht ewig leben. Daher wohl auch die Illusion von vielen Menschen, es gibt vielleicht doch irgendetwas. Und das muss verkraftet werden. Und ich glaube, dass das auch zusammenhängt mit dem ganzen Problemkomplex. Ja, wie wollen wir den Menschen jetzt sehen? Hat er freien Willen? Kann er ewig leben? Und so weiter und so weiter. Aus evolutionstheoretischer Sicht ist das alles weg, natürlich.
Ja, Drosophila kann fliegen. Ne? Die Eintagsfliege kann sogar fliegen. Das packen wir einfach nicht. Ne? Herr Vuketic, wenn wir in der Evolution entstandene Organismen sind, wie andere Organismen auch, Überlebensmaschinen, wie andere Überlebensmaschinen auch, deren primäre Aufgabe es ist, sich genetisch zu reproduzieren, wie andere genetische Reproduzierer auch, müssen wir uns dann nicht auch verabschieden von einem Begriff von Menschenwürde, der irgendwie spezifisch ist?
Also zunächst einmal, ich wehre mich etwas gegen den Ausdruck Maschinen. Lebewesen sind keine Maschinen. Das wäre schon... Also eine sehr gefährliche oder auch wissenschaftstheoretisch erkenntnistheoretisch schlechte Analogie eigentlich. Natürlich, Überleben ist das Um und Auf. Das ist schon klar, aber nicht Maschinen. Maschinen überleben nicht, die verrosten oder irgendwas. Naja, Menschenwürde ist natürlich unser eigenes Konstrukt. Der große Panda hat kein Problem mit einer Panda-Würde, solange er einen großen Bambushaufen vor sich liegen hat, ist ihm alles recht. Also ich habe auch lange gesucht und nachgedacht, gerade wenn ich auch etwas mit bioethischen Fragen befasst habe, was ist eigentlich Menschenwürde? Und ich habe also nachgeschaut, diverse Definitionen in altehrwürdigen Enzyklopädien. Dann heißt es beispielsweise, das ist der innere Wert eines Menschen. Da muss ich wieder kritisch nachfragen, was verflucht ist denn der innere Wert eines Menschen? Da kann es Menschen geben, die keinen inneren Wert haben. Und wer definiert diesen inneren Wert? Also ich glaube nicht, dass der Begriff der Würde geeignet ist, erstens verobjektiviert zu werden, auch wenn er natürlich im deutschen Grundgesetz nicht zu Unrecht an erster Stelle steht. Ne? Die Würde des Menschen ist unantastbar. Hätte ich da natürlich schon sehr, sehr kritische Punkte, die aber für diese Diskussion eventuell zu weit führen wollen, aber ich möchte nicht Ihnen als Moderator oder Gesprächspartner vorschreiben, worüber wir reden sollen.
Das können Sie gar nicht, weil ich eh determiniert bin.
Bitte? Ja, was heißt das jetzt konkret?
Damit möchte ich auch zwei Punkte möchte ich noch ansprechen, bevor wir dann in die allgemeine Diskussion gehen. Das Determinismusparadox ansprechen, das ja in der Philosophie auch immer wieder diskutiert wird. Denn wenn wir determiniert sind, gehen wir mal davon aus, was ändert sich dann? Dann können Sie Ihre Position vertreten, weil Sie dazu determiniert sind. Und ich vertrete meine, weil ich dazu determiniert bin. Und Sie vertreten Ihre. Ja. Welche das ist, ist mir eigentlich wurscht, weil meine ist ja so wichtig, sowieso wichtig. Ich bin dazu determiniert. Es ändert sich nichts. Der Verbrecher ist determiniert, seine Tat zu begehen. Der Richter ist determiniert, ihn zu bestrafen. Und die Gesellschaft ist determiniert, entsprechend darauf zu reagieren. Es ändert sich de facto nichts. Und das meinte ich auch eingangs dann mit diesem absurden Theater.
Na gut, da würde ich natürlich jetzt zwei Ebenen unterscheiden. Das eine, gibt mir völlig recht, auf pragmatischer Ebene muss ja eigentlich nichts ändern, auch wenn wir nicht mehr an einen völlig freien Willen glauben. Wir leben ja trotzdem irgendwie und die meisten von uns sind eben keine Verbrecher. Sie töten niemanden, vergewaltigen niemanden, das muss ich auch sagen. Man darf ja nicht so tun, als ob es das die Regel wäre bei Menschen, dass sie andere irgendwie verletzen, töten und so weiter. Ich würde sagen, das sind doch noch jedenfalls unter Anführungszeichen normalen Umständen eher die Ausnahmen auf die Regeln. Die zweite Ebene ist einfach die interessante theoretische Ebene. Nicht? Nachdem ja im Laufe der Jahre, der Jahrhunderte wir versuchen, und bitte, wir sitzen hier im Kepler-Salon, einem Keplerhaus, einem altehrwürdigen Gebäude. Über Jahrhunderte der Mensch versucht, seine Position in dieser Welt irgendwie zu begreifen und dabei sehr viele Kränkungen, ich setze es unter Anführungszeichen mal, hinnehmen musste, die ihn aber nicht wirklich umgebracht haben. Naja, haben wir jetzt eigentlich die bisher letzte Kränkung, die neurobiologische Kränkung, die ich persönlich nicht als Kränkung empfinden würde. Denn ich kann ja sagen, mir steht es ja immer noch frei, jetzt aufzustehen und hinunter in die Bar zu gehen. Wenn ich es nicht tue, dann nicht, weil ich mich gezwungen fühle, hier sitzen zu bleiben, sondern weil ich auch irgendwas davon habe. Man wird mir dann vielleicht mehr Respekt entgegenbringen, wenn ich da hinüberspringe und da hinaus müssen, na bitte, was ist das für ein Spinner? Dann kann man doch kein zweites Mal mehr einladen. Das heißt, ich meinte vorher Stichwort soziales Leben. Wir schöpfen ja auch Freude an der Gemeinschaft, am gemeinschaftlichen Leben. Und sind dann durchaus bereit, und das kann determiniert sein, habe ich überhaupt nichts dagegen, und sind durchaus bereit, irgendwas dafür zu geben. Wir freuen uns am gemeinsamen Gespräch, und dieser Diskussion zum Beispiel. Es macht einfach Spaß. Wir essen gern gemeinsam, trinken gern gemeinsam, lesen gern gute Bücher und so weiter und so weiter. Das macht jeder für sich entscheiden, was er besonders gern macht. Auch wenn dahinter natürlich eine komplexe Biografie steckt, Prägungen aus der Kindheit schon und so weiter und so weiter.
Okay, schauen wir mal, was die Leute dazu sagen, die Determinierten. Letzte Frage meinerseits, bevor wir in die allgemeine Diskussion einsteigen, eher eine epistemologische Frage. Sie vertreten unter anderem in diesem Buch Ihre Position mit einem sehr starken Gewissheitsanspruch bzw. einem Wahrheitsanspruch. Sie bezeichnen andere Positionen als Illusionen, als Hirngespinste, als Aberglauben und so weiter. Wer sich in der Wissenschaftsgeschichte ein bisschen auskennt und einen pragmatischen Ansatz hat oder auch einen skeptischen Ansatz, der wird auch mit allen Wahrheitsansprüchen, die heute vertreten werden, vorsichtig umgehen, sodass sich die Frage aufdrängt, welchen Maßstab und welches Kriterium können Sie geltend machen, dass Ihre Position im Gegensatz etwa zu einer kreationistischen die wahrere ist?
Da wurde ja, glaube ich, nicht in dem Buch irgendwo von Wahrheit gesprochen. Und ich glaube auch nicht an sowas wie die absolute Wahrheit, was immer das sein sollte. Aber das klingt dann immer so, da gibt es irgendeine Wahrheit und wir nähern uns langsam. Natürlich konstruieren wir uns auch die Wahrheiten bis zu einem gewissen Grad. Und Sie haben völlig recht, wenn Sie auf die Wissenschaftsgeschichte schauen, da gab es so viele verschiedene Wahrheiten, die sich als Unwahrheiten entpuppten. Und möglicherweise wird alles, was wir heute hier sagen, in 100 Jahren dann tatsächlich als absurdes Theater auch anschauen. Das ist möglich, aber das hindert uns ja nicht daran, unter den gegebenen, den heutigen Umständen und unter dem, was heute aus der Gehirnforschung und so weiter bekannt ist, ein momentanes Bild von uns selber zu zeichnen. Was jetzt natürlich den Kreationismus betrifft, und das ist eine grundsätzliche Frage zur Evolutionstheorie, da kann ich schon ganz dezidiert Folgendes sagen. Wir sind ja auch im Darwin-Jahr, 150 Jahre Entstehung der Arten. Immerhin, obwohl seither viele versucht haben, konnte jedenfalls mit strikt naturwissenschaftlichen Maßstäben in der Biologie diese Theorie niemand entkräften oder durch eine bessere ersetzen. Das wäre dann mein Postulat. Bitte, Sie müssen nicht dran glauben, aber geben Sie mir eine Theorie, die mehr erklärt als die Evolutionstheorie im klassischen Sinn. Die die Vielfalt der Lebewesen besser erklärt. Der Kreationismus ist keine Erklärung, weil er mit unbekannten Größen arbeitet. Das kann man glauben und auch nicht. Eine wissenschaftliche Erklärung hat unter anderem eben das Kriterium, dass sie nachvollziehbar sein muss und dass sie nicht mit unbekannten Größen arbeitet. Weil man könnte sagen, bitte, warum schlafen wir zum Beispiel? Und als Antwort darauf geben, naja, das ist die Schlafkraft, erklärt mir gar nichts. Könnt ihr auf die Sandmännchen zurückgreifen, die erklären auch nichts. Vielleicht gibt es sie, vielleicht nicht, ich weiß es nicht. Also insoweit hat die Evolutionstheorie schon im gegenwärtigen Stand eine gewisse Überlegenheit. Wenn in 100 Jahren jemand kommt, wie wir es leider nicht mehr erleben, oder zum Glück, der eine wesentlich bessere Theorie zu präsentieren weiß, naja, dann wird sich halt einiges ändern.
Gut, ich glaube, es gibt schon eine Frage, bitte.
Ja, vielen Dank. Also eine Frage, die sich mir aufdrängt, also die ganze Diskussion natürlich führt ganz klar in Richtung Determinismus, aber die Frage, die sich mir stellt, ist, dieser Determinus, der am Ende sozusagen entscheidet, würden Sie das als das Unbewusste sozusagen bezeichnen? Und kann man beweisen, dass das Unbewusste, das ja irgendwo werden ja Entscheidungen gefällt, kann man beweisen, dass das Unbewusste selber keine Freiheit hat?
Ich bin da erst akustisch verstanden, ein Geräusch hinten.
Ich versuche es noch einmal.
Nur die Hauptfrage. Also. Ich habe nicht alles verstanden.
Hat das, also am Ende gibt es sozusagen wahrscheinlich das Unbewusste.
Ja.
Hat das, also kann man nachweisen, dass das Unbewusste selbst keine Freiheit hat?
Ja, das ist eine sehr gute und sehr komplizierte Frage. Also wenn wir davon ausgehen, wir sind eben, wir haben es ja gehört oder diskutiert, von unserer Evolution bebürdet, zum Leben, Überleben programmiert, um bei diesem Ausdruck zu bleiben, dann muss man wohl davon ausgehen, es gibt diese Freiheit nicht. Oder wenn, dann nur in einem sehr, sehr eingegrenzten Sinn.
Darf ich dazu kurz was ergänzen? John Searle hat in einem seiner letzten Texte eine ähnliche Position vertreten und gesagt, okay, alles, was in unser Bewusstsein gelangt, ist natürlich verursacht durch vorausliegende Gehirnprozesse, die in unbewusst arbeitenden Regionen des Gehirns verordnet sind, vor allem im limbischen System. Aber dann operiert er mit dem Verweis auf die Quantenphysik und macht geltend, dass auch im Gehirn Prozesse ablaufen, die nicht determiniert sind, sondern probabilistisch zu verstehen sind, beziehungsweise im Bereich der Quantenphysik diese unschärfe Relation haben und dass doch da sowas wie Indeterminiertheit oder Freiheit anzutreffen sein könnte. Aber das ist so ein Verweis auf irgendwelche zukünftigen Erkenntnisse, ja, die vielleicht die Freiheit doch retten lassen könnten.
Obwohl, wir davon ausgehen, nur ein Satz dazu, nur, dass alles Geschehen, auch in unserem Gehirn, letztlich kausal bedingt ist, auch wenn wir es nicht unmittelbar nachvollziehen können, dann muss ich die Frage eben, wie schon vorhin, mit einer großen Einschränkung beantworten.
Bitte sehr. Ich möchte Sie zu einem Kommentar für eine Überlegung bitten, die ich selber angestellt habe. Und zwar, ich habe mich eingehend mit dem Thema Bewusstseins- und Glücksforschung beschäftigt. Und da bin ich zu dieser Tatsache gelangt, dass wir als Kinder vor der Ich-Bildung ungefähr mit 2 Jahren ungefähr 400 Mal am Tag lachen. Wir sind entspannt, lebendig, offen, herzlich und zumeist glücklich. Als Erwachsene lachen wir ungefähr 15 Mal, sind oft verspannt, verschlossen und so weiter. Das heißt im Klartext, wir verlieren 96% unseres Lachens. Meine Frage, könnte man daraus schließen, dass wir von einem freien Willen von etwa 4% ausgehen könnten und 96% die Fortsetzung wesensfremder Willenskräfte sind sozusagen?
Also ich habe es nie ausgerechnet, ich war auch nie gut in Mathematik. Aber das ist natürlich ein interessanter Punkt. Ich habe heute bei der Bahnfahrt von Wien nach Linz gegenüber ein junges Ehepaar mit einem Säugling gesessen. Der Säugling hat ununterbrochen gelacht und so weiter. Es war für mich ein Glücksgefühl, da dem gegenüber sitzen zu dürfen. Mein Freund und früher Lehrer, Erhard Oeser, Wissenschaftsretiker, Erhard Oeser in Wien, ein gebürtiger, oder der lange hier in Linz gelebt, nebenbei gesagt, schreibt in einem seiner Bücher kritisch, man hat eben den Menschen als weltoffenes Wesen bezeichnet, hoffnungsvoll, Neugierwesen. Und was ist aus dieser Hoffnung geworden? Eine Horde griesgrämiger alter Affen, die nichts anderes machen als anderen, sich gegenseitig das Leben schwer zu machen, die Natur zu zerstören und so weiter und so weiter. Aber ich glaube, eine Portion Humor täte uns allen gut. Natürlich können wir nicht wie ein Säugling den ganzen Tag lachend herumgehen, das wäre ja wieder aus anderen Gründen verdächtigen. Aber okay, ich glaube, ich konnte mich verständlich machen.
Herr Vuketic, aber wir stellen fest, dass wir den Leuten heute schon einen Lachüberschuss verpassen. Ja. Entschuldigung, ich möchte eine kleine Ergänzung dazu. Es kommt darauf an, wie man Lachen erklärt, diese menschliche Fähigkeit, das Phänomen des Lachens. Wenn man etwa mit Helmut Blessner, der das phänomenologisch meines Erachtens sehr gut beschrieben hat, heranzieht, dann liegt es einfach daran, dass das kindliche Gehirn eben noch nicht ausgebildet ist. Und Lachen ist ja auch eine Reaktion des Körpers auf eine Situation, die man rational nicht bewältigt. Einfach genauso wie das Weinen, das echte Weinen, eine körperliche Reaktion ist auf Situationen, die man irgendwie nicht im Griff hat. Also reagiert der Körper statt einer irgendwie rationalen, gesteuerten Reaktion. Ja. Und das äußert sich in Lachen oder auch Weinen.
Das würde ja heißen, dass die konditionierte Psyche sozusagen ein Hemmungsorgan des ursprünglichen Wesens
gelangt. Es wird konditioniert, ja. Es wird auf bestimmte Umfelder abgerichtet, konditioniert, dass es einpasst, dass es lernt, sich zurechtzufinden. Denn kleine Kinder lachen ja nicht auch viel, die weinen ja auch viel.
Ja, es ist klar, man könnte auch sagen, Kinder sind insoweit wesentlich spontaner. Okay, auch bei uns kann ja ein Lachkrampf auftreten, wie wir gelegentlich wissen. Aber da muss schon sehr viel wirklich Lustiges passieren. Aber okay, also wenn Sie so wollen, dann eine Verkrampfung, die im Laufe der Zeit stattfindet. Aber natürlich sind Säuglinge ja auch völlig unbedarft, was ihre soziale Umgebung betrifft. Ein Säugling wird ja auch anders von uns beurteilt, als wir Erwachsenen.
Bitte, wo heißt das Wort gefallen? Quantentheorie. Ich möchte sagen, wenn ich auf das zurückhalte, wenn das ernsthaft gemeint ist, hieß es ja hier dann über die Willkür zu reden, nicht über den freien Willen. Das ist ein Unterschied. Also wir wollen ja nicht willkürlich sein, sondern einen freien Willen haben. Das heißt, unser Wille muss determiniert sein, weil sonst ist es ja absurd, wie würde er untergehen. Und für mich ist das kein Problem, dass wir keinen freien Willen haben. Das ist ja ganz logisch. Alles andere ist willkürlich, nicht möglich, willkürlich, okay, das nächste Auto hinein, nur weil es lustig ist.
Also ich habe auch nicht gesagt, dass ich den Sir...
Sie haben das eingeworfen, ich habe nicht gesagt, was Sie gesagt haben, was Sie auf die Quantentheorie gewiesen darauf, wo man ja sagt, man kann nicht eindeutig feststellen.
Das macht John Searle und machen andere, um hier sozusagen noch einen Hoffnungsschimmer für die Freiheit zu haben. Aber Ihr Argument vertritt zum Beispiel Immanuel Kant auch bereits, der diese Willkürfreiheit erwähnt und sagt, das wäre keine Freiheit, das wäre Irrsinn, wenn wir von jetzt auf den nächsten Moment nicht mehr wüssten, wie wir selbst uns verhalten. Uns also ständig selbst frei überraschen, was für ein Blödsinn wir jetzt wieder machen.
Das tut auch nicht weh, dass ich nicht frei
bin. Okay. Bitte zurück, danke. Bitte schön.
Wenn ich Ihrer These folge, dass jede Entscheidung getroffen wird, nämlich jede bewusste Entscheidung eigentlich schon vorher im Gehirn getroffen wird, meine Frage an Sie, werden wir in Zukunft leichter manipulierbar werden, indem ich quasi dann schon auf neurobiologisch oder wie immer man das fachtechnisch nennt, auf den Prozess, bevor er eigentlich sichtbar wird, Einfluss nehmen kann?
Also ich glaube, dass wir unsere gesamte Geschichte hindurch ständig manipuliert worden sind von Leuten, die glaubten, unser Bestes zu wissen. Und wir werden heute natürlich auf Schritt und Tritt, oder wir haben es versucht, uns zu manipulieren. Ich meine, um es wieder plakativ auszudrücken, es gibt ja allerorten Gesundheitsmenschen, Organisationsmenschen und Kontrollmenschen, die genau wissen, was uns gut tut und die an unseren freien Willen appellieren, nicht? Also, wenn Sie nur wollen, dann werden Sie es können und so weiter und so weiter. Was natürlich jetzt gewissermaßen die Sache umdreht, das wäre noch ein eigenes Thema, der freie Wille oder das Konzept des freien Willens gewissermaßen als politisches Druckmittel. Sie können sich entscheiden, Fett zu essen oder nicht, aber Sie müssen gesund leben und so weiter. Und also, das würde sehr weit gehen. Ob man jetzt weit in die Zukunft blickend, sehr spekulativ, nicht durch bestimmte neurobiologische Programme noch weiter manipuliert werden kann oder nicht, ja, wahrscheinlich. Nicht? Aber wie gesagt, die ganze Geschichte wurden wir ja manipuliert und George Orwells 1984 ist ja längst keine Utopie. Die Möglichkeiten, die zur Hand sind, sind wesentlich subtiler heute, als was George Orwell dann mit dem, für unsere Begriffe, primitiven Televisoren und so weiter in dem Buch da gezeichnet hat.
Neurowissenschaftliche Erkenntnisse werden heute schon genutzt, klarerweise in der Marketingindustrie, wenn an Einkaufszentren Gesichtsscanner installiert sind, die die Leute sofort abchecken, was ihnen angeboten werden soll, um ihr Kaufverhalten entsprechend zu beeinflussen, wird gemacht.
Mich wundert ja, wenn ich einen Satz dazu sagen darf, mich wundert ja oft, wie bereitwillig viele Leute alles oder fast alles mitmachen. Sich zwar zuerst drüber ärgern, aber dann gehen sie doch brav. Da gab es ein kleines Experiment in Wien vor vielen Jahren am Westbahnhof, da hat sich Herrn Witzbold erlaubt, zwei Telefonzellen so zu markieren. An der einen Tür hat er ein Männchen, auf der anderen Tür ein Weibchen aufgemalt und da wurde mit versteckter Kamera beobachtet. Zwar Kopfschütteln, haben aber das befolgt. Das ist kein Witz. Das ist kein Witz. Ja. Also mir war da gar nicht so sehr zum Lachen eigentlich, obwohl es im Prinzip lustig ist.
Bitte sehr.
Wesentliche Fundamente in der Theologie bauen auf dem freien Willen auf. Wie geht die Theologie mit Ihrer These um?
Ja, Theologen, Herr Mohrs hat ja am Anfang schon ein Problem der Theologen angesprochen. Theologen sind ja sehr flexibel normalerweise und argumentativ sehr, sehr hart. Na, Also für mich interessant, wenn es zum Beispiel eine Prädestination gibt, eine Vorhersehung, wozu brauchen wir einen freien Willen? Dann muss der Theologe zugeben, eigentlich ist das ein Widerspruch. Gott hat eh alles vorgesehen. Also hat er auch den Verbrecher vorgesehen und den Massenmörder und was weiß ich was alles. Ansonsten würde ich sagen, ich kann jetzt nicht für alle Theologen sprechen, dass doch die meisten, bitte mich zu korrigieren, wenn Sie da mehr Erfahrung haben, Herr Moors, am freien Willen festhalten würden. Wir können uns ja auch entscheiden, an Gott zu glauben oder nicht, Gott zu dienen oder nicht.
Ja, also das sind natürlich bestimmte verschiedene religiöse Traditionen, auch im Christentum.
Okay, ja, klar.
Der Katholizismus den freien Willen stärker betont, ist im Protestantismus, in der kalvinischen Tradition sehr stark diese Prädestinationslehren gibt. Aber was Sie angedeutet haben, stimmt natürlich, wenn ich eine Prädestinationslehre vertrete oder eine doppelte Prädestinationslehre, dann komme ich ins Schleudern mit der Allgüte Gottes. Denn dann muss ich Auschwitz erklären, ich muss den Holocaust erklären, ich muss jedes Verbrechen erklären und dann, das wird heikel. Ich bin überhaupt der Überzeugung, dass viele philosophische Auseinandersetzungen des Abendlandes sich um diese Theodizee-Problematik ranken.
Ja, klar, also auf das kommen wir immer wieder zurück.
Darf ich zwei Fragen auf einmal stellen? Die erste Frage wäre, wie erklären Sie sich die unterschiedliche Bewertung des Themas freien Willens zwischen den westlichen und östlichen Kulturen? Und die zweite Frage wäre ein bisschen zu dem Thema Quantenphysik. Die Quantenphysik versucht, Ursache-Wirkungsprinzip etwas in Frage zu stellen und den Zufall etwas in den Mittelpunkt zu rücken. Wäre für Sie das Thema Zufall im kausalen Zusammenhang mit dem freien Willen ein Erklärungsmodell?
Ja, das, mit der zweiten Frage zu Beginn, natürlich ist der Zufall für mich immer interessant. Ich bin übrigens ein begeisterter Verfechter des Zufalls. Ich meine damit nichts Negatives. Zufall heißt, dass uns etwas zufällt. Das muss ja nichts Schlimmes sein. Natürlich gibt es böse Zufälle, aber auch gute. Sie treffen zufällig jemanden auf der Straße und plötzlich ergeben sich für Sie neue Möglichkeiten. Ein schöner Zufall. Das letzten Endes, da verschiedene Kausalketten sich quasi überschnitten haben, tut dann wiederum nichts zur Sache. Der zweite Unterschied der Kulturen, natürlich, es gibt auch da Untersuchungen in Kanada, glaube ich, wo Studenten aus ostasiatischen Kulturen, aus Indien vor allem, jetzt verglichen wurden mit kanadischen Studenten, wie sie auf bestimmte Zwänge reagieren. Da kam heraus, bitte sofern beispielhafte Studien allgemeinen Wert haben, da sagen wir, es kanadische Studenten regen sich viel mehr auf über bestimmte Zwänge als indische. Die fügen sich leichter. Natürlich hat das, bitte, wir sind ja jetzt nicht biologisch nur Überlebensmaschinen. Wir haben alte kulturelle Traditionen, die über Erziehung, über Generationen, Generationen tradiert werden. Und es hängt sicher auch davon ab, wo sie aufwachsen, wie sie dann verschiedene Dinge bewerten. Was für mich aber interessant ist beim worauf mich noch Ihre Frage bringt, nur zwei, drei Sätze dazu, dass sogar Kulturen, die zu einem gewissen Fatalismus neigen, dass sogar das nicht unbedingt, das ganze soziale Leben zerstört oder die betreffenden Menschen zur Untätigkeit verurteilen. Die tun auch irgendetwas. Das heißt, es gibt offenbar keine Kultur, keine Sozietät, die aufgrund irgendeiner Theorie oder einer Ideologie die Hände in den Schoß legt und sagt, gut, es ist nichts mehr zu machen. So sind wir Menschen offenbar von der Evolution nicht gemacht. Wir sind aktive Lebewesen letzten Endes, ob wir freien Willen haben oder nicht.
Ich möchte ganz kurz einhaken zu dem ersten Teil dieser Interkulturalität. Ich habe so die Hoffnung, dass hirnbiologische Kenntnisse, die Arbeitsweise des Gehirns kennenzulernen, auch im Hinblick auf Willensfreiheit, die Frage, wie ein Gehirn sich entwickelt, wie es konditioniert wird, kulturell konditioniert wird, dass sich unterschiedliche Moralsysteme verfestigen, unterschiedliche kulturelle Normativitäten sich verfestigen, das zu verstehen, wie das funktioniert in der Hirnphysiologie, in der Hirnbiologie, es erlaubt, toleranter mit anderen umzugehen, zu verstehen, dass die anderen eben in anderen Kontexten aufgewachsen sind, auf andere Normen, Werte, Regeln, Hierarchien, System, Methoden und so weiter abgerichtet wurden und eben anders denken, als wir denken. Andere Weltbilder und Wahrheiten.
Natürlich steht da die Gehirnforschung noch am Anfang. Klar. Nicht? Also, denn das ist eine sehr schwierige Frage. Oder wie lange braucht es, bis sich gewisse Traditionen wirklich auch im Gehirn so manifestieren, dass Neurobiologen das auch messen können. Das sind spannende Fragen, aber das wird noch dauern, bis man das beantworten kann.
Bitte sehr.
In der Psychologie, zum Beispiel bei Atoyanov, gibt es den Ansatz, dass fast alles, was wir im Leben tun oder nicht tun, der symbolische Kampf um die Liebe der Eltern ist. Oder die Angst vor ihrer Autorität. Das heißt, die Suche nach Liebe und Glück einerseits und das andere Seite die Vermeidung von Schmerz. Ja. Das heißt also, dass der freie, sogenannte freie oder nicht freie Wille recht zielgerichtet ist. Was halten Sie davon?
Also das ist mir etwas zu einseitig, weil dass natürlich die Eltern eine große Rolle spielen, das weiß man auch in der Verhaltensforschung und das Konzept der Bindung und so weiter und so weiter. Aber das alles, was wir tun, nur ist, da scheint mir etwas zu kurz gegriffen. Denn wir sind ja bitte im Laufe des Lebens auch mit so vielen Einflüssen konfrontiert, dass mir das ein wesentlich komplexeres Phänomen zu sein scheint.
Also wenn man sich mit den Eltern auflädt, so substanziell oder normativ und sagt, wenn wir in irgendeiner Weise handeln, streben wir immer danach, negative Feedbacks zu vermeiden nach Möglichkeit und positive zu erlangen. Also streben nach Anerkennung und vermeiden von irgendwelchen negativen Rückmeldungen. Braucht die Eltern nicht, die natürlich eine große Rolle spielen in unserer Biografie, aber das könnten wir vielleicht ein bisschen mehr generalisieren.
Bitte, Alexander.
Also ich habe vor relativ kurzer Zeit erst irgendwie mit dem Prozess, wie von Luhmann definiert wird, zu tun gehabt. Und das, was Sie jetzt sozusagen postulieren, wäre ja, würde ja eigentlich in die Richtung weisen. Also die Idee, dass etwas passiert, ist schon am Laufen und Menschen kommen einfach dazu und tragen diesen Prozess einfach weiter. Also das heißt jetzt im Falle der Tradition, man kommt irgendwie zum Trachtenverein, erfährt einen Lustgewinn und jetzt ist der Trachtenverein sozusagen als Prozess selber eigentlich eine eigenständige Form von Information, die nur von den Menschen als Medium getragen wird.
Also spielen Sie
das heißt, eine Art Freiheitsgrad, der dann eigentlich erst sozusagen oberhalb stattfindet. Also Prozesse, die sich verselbstständigen und von den Menschen getragen werden. Also Menschen sind nicht frei, aber die Prozesse vielleicht schon, weil sie durch Zufälle sich neu formulieren und dann einfach am Laufen sind. Sozusagen evolutionär als eigener Organismus laufen.
Ja, also ich spiele dabei auch das Konzept der Selbstorganisation. Sie meinen damit das Konzept der Selbstorganisation? Ja, sicher. Also das ist klar, dass sich vieles im menschlichen Leben selbst organisiert. Nur mir ist das also Luhmann ist mir etwas so abstrakt. Nicht, weil ich ihn nicht wirklich zur Gänze gelesen habe, aber dass ich ihn nicht zur Gänze gelesen habe, hat vielleicht auch wieder Gründe. Etwas zu abstrakt und zu kompliziert. Wir wissen natürlich aus anderen Erfahrungsquellen, wenn ein paar Menschen zufällig jetzt zusammenkommen, kann sich dadurch Selbstorganisationsprozesse irgendwas ergeben. Das kann hingehen bis zu einer Revolution oder zu irgendeinem Aufstand oder was auch immer. Es wäre mir natürlich, wenn Sie sagen, na gut, die Prozesse sind ja schon im Gange, ne, dann kommen Menschen dazu machen, dass sie mir zu metaphysisch, welche Prozesse sind da im Gange? Verstehen Sie, was ich meine?
Meines Wissens war Luhmann aber kein Freiheitstheoretiker, oder? Sondern er beschreibt die Prozessualität von Systemen und dass Systeme wie der Trachtenverein oder eine Universität oder irgendein Wirtschaftsunternehmen interne Systemmechanismen, Prozessualitäten, Methoden und so weiter ausbilden, die quasi organisch wie ein Organismus, wie so ein System funktionieren. Das mag ja stimmen, halte ich auch für plausibel, aber was hat das mit Freiheit zu tun?
Also um die Frage konkreter zu machen, wenn ich ein Symbolsystem benutze, kann es sein, vermute ich mal, dass das System und die Syntax, die das System in sich trägt, stärker wird als die Leute, die das System tragen. Wir werden also zum Medium, das heißt, es gibt eine Art inhärente Logik einer Organisation, die dann irgendwann von sich selbstständig aus sozusagen, also als eigenes Informationssystem etwas sogar provoziert. Und das wäre die spannende Frage, was das dann eben mit dem freien Willen zu tun hat, wenn es ihn eh nicht gibt. Also könnte es sein, dass große Organisationen oder großstrukturierte Informationssysteme einen größeren Grad an Freiheit aufweisen als die Träger, die das ganze System initialisiert haben, beziehungsweise es tragen.
Wir sind die besten Beispiele. Unser Organismus ist ein hochkomplexes System von Teilsystemen bis hin zur genetischen Grundlage. Das ist ja ein Kooperationssystem und dass unser Gesamtorganismus einen höheren, wenn Sie es so wollen, Freiheitsgrad hat, als es unsere Vorfahren vor ein paar Millionen Jahren hatten, in einem völlig anderen Entwicklungszustand. Okay, aber daraus...
Also in der Evolutionsbiologie, wenn ich da noch einhaken darf, kann man Folgendes sagen, mit jedem evolutiven Schritt, sagen wir metaphorisch dem Schritt ans Land, fischartige Lebewesen entwickelten sich zu Vierbeinen, Amphibien, die da herumgekrochen sind, mit jedem dieser Schritte entstand etwas fundamental Neues, aber gleichzeitig wurde die sogenannte evolutive Bandbreite eingeengt. Ja? Ein Amphibium geht nicht mehr zurück. Ja, es lebt zwar im Wasser, aber es wird nie mehr ein Fisch. Und ein Nashorn kann nie mehr Flügel entwickeln. Das sind dann gewissermaßen Einbahnstraßen der Evolution und Geisterfahrer sind nicht zugelassen. Also auf der einen Seite, Sie haben völlig recht, es gibt so etwas wie eine Ausweitung der Freiheit, aber gleichzeitig eine Einschränkung.
Bitte, hat noch jemand eine Frage?
Da ist noch jemand.
Ja, wer?
Ja, ich habe grundsätzlich... Also,
bitte, beginnen Sie.
Grundsätzlich ein Problem, dass ich das verstehe, wie Sie ja gesagt haben, der Darwin erklärt uns, oder wie Sie vorher das Beispiel gebracht haben, wie Sie gesagt haben, Sie lassen sich nicht überreden, Sie sind eh determiniert. Da weiß ich schon gar nicht, wie ich zu einem Ich komme. Ich weiß nicht, wie ich von einer Gehirnforschung zu einem Willen komme. Ich weiß nicht, wie Darwin, wenn er von Lebewesen spricht, in einer Umwelt, davon ausgehen kann, dass das Lebewesen überlebt, wenn es determiniert ist. Das nimmt ja die Eigenschaft von Lebewesen von vornherein weg.
Inwiefern?
Weil dann kann ich ja das Ganze betrachten als ein Naturgesetz. Wenn Sie sagen, Sie sind determiniert, Sie lassen sich nicht überreden, dann kann ich ja das wie ein Naturgesetz betrachten, wie einen natürlichen Vorgang. Dann gibt es Sie gar nicht in dem Sinn, sondern die Umwelt hat eine Abfolge von Ereignissen.
Kann man so sehen, sicher. Ich kann mich ja auch überreden lassen, aber da bin ich genauso determiniert. Das meine ich ja auch mit diesem Determinismusparadox. Was auch immer wir verhalten uns, wie wir uns verhalten, ob hü oder hot oder mu oder mä, determiniert sind wir sowieso. Und dann kann man es natürlich schon so sehen, wie Sie das beschrieben haben. Ja, dann ist es ein riesiges System, das vollständig in sich läuft, wo alles determiniert ist. Und irgendwo, wir sind halt Rädchen im Getriebe, die laufen, wie alles läuft. Nur ist das Ganze viel zu komplex für uns, um es in seinen Einzelheiten und diesen ganzen feinen Kausalzusammenhängen durchschauen zu können. Übrigens ein Gedanke, den schon Aristoteles gedacht hat.
Nein, ich komme ja gar nicht zum Determiniert. Wenn Darwin von Lebewesen spricht, dann nimmt er ja genau das andere an wie Umwelt. Leben und Umwelt. Und wenn wir dann sagen, ich weiß auch nicht, warum Evolution Anpassung in eine Richtung ist, von Lebewesen zu Umwelt.
Also Evolution ist sicher nicht nur Anpassung, sondern eine sehr komplexe, ständige Wechselwirkung zwischen Lebewesen und ihrer Umwelt. Lebewesen sind ja aktive Systeme, nicht nur wie Menschen, auch Maulwürfe sind aktiv und Igel und Hasen und so weiter und Schmetterlinge. Alle tun ja irgendetwas. Und man kann davon ausgehen, das ist eine biologische Trivialität. Offensichtlich ist es so, dass alle Lebewesen dazu tendieren, sich fortzupflanzen. Aber, und da komme ich auf Darwin mit zwei Sätzen, aber es gibt in jeder Art eine bestimmte Variationsbreite. Nicht alle sind gleich. Sie stehen im Wettbewerb ums Dasein und nicht Kampf ums Dasein. Das war ein altes Missverständnis, nicht ein blutiger Kampf, Zahn um Zahn, Auge um Auge. Nein, natürlich ein Wettbewerb. Und einige bestehen diesen besser als andere. Wobei besser ist nicht im moralischen Sinne gemeint ist. Das ist eigentlich der ganze Zauber in aller Kürze gesagt.
Ja, wenn ich die Arten betrachte, verstehe ich das. Aber nicht, wenn ich Wille und Lebewesen, die Begriffe, also Darwin ist für mich von vornherein unlogisch, wenn ich das mit den Arten erklärt bekomme, ist das kein Problem. Aber Wille und Lebewesen und Überleben zu sprechen, das ist für mich unlogisch dann in der Determination.
Und David sprach nirgends vom Willen der Lebewesen, und das waren andere Theoretiker, sondern einfach von der Tatsache, dass die Organismen dazu tendieren, sich potenziell unbegrenzt fortzupflanzen und dass das eingeengt wird durch die immer eingeschränkte Verfügbarkeit von Ressourcen. Und damit ist ein Automatismus gewissermaßen in Gang gesetzt, der dazu führt, dass ganz einfach nicht alle überleben können. Wie gesagt, das hat keine moralische Implikation. Aber vielleicht habe ich Ihre Frage falsch verstanden.
Sind Sie zufrieden damit?
Offenbar nicht.
Nein,
okay, dann lassen wir das so. Okay, bitte.
Ja, ich wollte eigentlich nur etwas zu einem Satz sagen, den der Herr Moers heute in den Raum gestellt hat, wo er gesagt hat, wir fühlen uns alle so, als ob wir willensfrei sind. Und in Wahrheit sind wir es nicht, das haben wir schon 100 Mal gehört heute. Ich glaube, dass vom persönlichen Erleben her für die meisten Menschen sich das Problem genau umgekehrt stellt. Das heißt, ich glaube, dass sich die meisten Menschen viel weniger frei fühlen, als sie von ihrem Handlungsspielraum her nützen könnten. Also das ist, glaube ich, das wesentlich größere Problem, das die Menschheit hat, dass sie den Handlungsspielraum, den jedes Individuum von uns hat, nicht nützt. Und da ist vielleicht die Diskussion fast ein bisschen müßig, ob sich da im Hintergrund irgendwas abspielt, was den freien Willen beeinflusst. Denn wir haben das heute auch schon gehört, ob ich mir da jetzt aus dem Buchregal Kafka heraushole oder so, da denken wir nicht lange nach. Das wollen wir einfach. Das wollte ich einfach nur nochmal sagen, dass ich glaube, dass sich das Problem genau umgekehrt darstellt für das Individuum, also für das, wie wir das persönlich erleben.
Also wir haben über Willensfreiheit gesprochen heute, und da behaupte ich nach wie vor, dass wir uns in diesem Sinne einfach frei fühlen, dass wir immer wieder eingespannt sind in vielfältigen Situationen, die uns unfrei machen, und dass wir das auch so erleben, dass wir nicht das tun können, was wir eigentlich wollen. Aber das hat ja mit dem Willen nichts zu tun. Wollen tun wir ja. Ob wir das oder umsetzen können, realisieren können, ist eine andere Frage. Und Recht gebe ich Ihnen natürlich auch dahingehend, dass viele Menschen ihre Potenziale, die sie vielleicht eigentlich hätten, nicht ausschöpfen, und dass da wesentlich mehr drin wäre. Ja, klare Sache. Nur war das, glaube ich, nicht Kern unseres Themas.
Bitte. Ich wollte nur kurz sagen, das Nicht-Ausschöpfen betrifft, dass er die Möglichkeit gar nicht verfolgt, dass er will ja wohl, so quasi mit drei Dingen zu tun.
Nö.
Na eben, ich meine, die Möglichkeit ist da, aber was hat das mit Dingen zu tun? Gar nichts.
Naja.
Sie sagen, er hat ja Möglichkeit.
Also wenn ich eine Möglichkeit wahrnehme, das wäre dann so ein Sartre-Gedanke, und sage, ja, ich will jetzt diese Möglichkeit wahrnehmen, ist der Wille ja da. Nur ist es dann eine Form von Freiheit, wie sie Hobbes beschrieben hat. Das ist mein Ziel, das möchte ich tun, und Freiheit besteht in der Abwesenheit äußerer Hindernisse. Ich kann das machen.
Ich habe nur gemeint, dass man die meisten Möglichkeiten gar nicht wahrnimmt.
Wenn man sie nicht realisiert oder wenn es einem nicht wichtig genug ist. Ja, okay. Klar.
Es ist aber auch so, dass wir uns umgekehrt von vielen Dingen nicht eingeschränkt fühlen, wenn ich irgendwo vorbei an einem Telegrafenmast und dort steht, hinaufklettern verboten, fühle mich nicht eingeschränkt, ich wollte dort nicht hinaufklettern. Aber ich könnte, wohlgemerkt, solange ich einigermaßen flexibel bin, könnte ich es ja machen.
Ich möchte Herrn Moers widersprechen. Ich weiß nicht, wie ernst er es gemeint hat, wenn er zuerst einmal wieder betont hat, wir sind determiniert. Die physikalische Basis davon wäre ja das klassische Urräder, die klassische Urräderwelt, wo alles streng vorherbestimmt ist, und das wissen wir laut Physik, dass wir das schon 100 Jahre wissen wir, dass wir das nicht sind. Und der klassische Prozess der Mutation ist genau etwas, was nicht determiniert ist, und ähnliche Prozesse werden sich ja wohl auch im Gehirn, in der Neurologie abspielen. Also wieso insistieren Sie so darauf, dass wir voll determiniert seien? Das verstehe ich nicht.
Das war ja nicht meine These. Zum einen diese Unbestimmtheit im Quantenbereich und so weiter, oder auch bei Mutationsprozessen, dass ja hier der Zufall greift, will ich in keiner Weise bestreiten. Nur hat das nichts mit dem gehaltvollen Begriff von Willensfreiheit zu tun, über den wir reden. Willensfreiheit ist keine Willkürfreiheit und keine Zufallsfreiheit. Dann wüssten wir wirklich jetzt nicht, was wir im nächsten Moment tun. Wenn das Ihr Verständnis von Freiheit ist, dann okay, dann sei es so, ist nicht mein Verständnis von Freiheit. Und ansonsten gehe ich eben auch davon aus, wie Herr Vuketic auch, von den Ergebnissen der modernen Gehirnforschung vertrete, wie er das evolutionäre Menschenbild, eine evolutionäre Anthropologie. Und die geht eben davon aus, dass unser Gehirn ein physikalisches System ist, in dem physikalische Prozesse ablaufen. Und ein physikalisches System im physikalischen Weltbild ist ein deterministisches System. Doch mal abgesehen von diesen probabilistischen Geschichten und den Quantenbereichen. Ansonsten ist es ein deterministisches System.
Also unser Gehirn ist, um da das zu ergänzen, von der Evolution her natürlich nicht dazu programmiert, die Wahrheit über diese Welt zu finden, sondern nur seinem Träger, also uns, ein Überleben zu ermöglichen, sich irgendwie durch die Welt hindurch zu manövrieren. Also ich zitiere damit, glaube ich, Gerhard Roth, der das irgendwo geschrieben hat. Und der hat eben so zu funktionieren, dass diese eine Möglichkeit möglichst effektiv realisiert wird. Nicht mehr und nicht weniger.
Kleiner Moment. Darf ich noch kurz vor? Also ich mich frage, sehen wir so, wenn Tiere gleichermaßen determiniert sind wie wir selbst, warum haben wir zum Beispiel, warum sind wir unserer selbst bewusst? Was ist das, was ist der Sinn dahinter, dass wir das können? Und war, nein, ich meine, dann wäre es ja eigentlich, wenn alles determiniert ist, wäre es ausreichend, das nicht zu sein. Man könnte ja einfach nur seinen Bedürfnissen folgen. Also gibt es einen Grund oder gibt es irgendetwas Tieferes, oder gibt es irgendetwas Ausgeklügeltes, das uns besagt, ja, wir brauchen das Bewusstsein, dass wir hier sind, dass wir unserer Sterblichkeit bewusst sind?
Also ich kann dazu nur sagen, um nicht so sehr in Spekulative abzugleiten, aufgrund des ziemlich massiven Gehirnwachstums in den letzten etwa 1,8 bis 2 Millionen Jahren haben sich Gehirnareale und so weiter Zentren herausgebildet, die uns dann mit den sogenannten höheren Bewusstseinsfunktionen ausgestattet haben. Unter anderem gehört dazu das Selbstbewusstsein, das sie ansetzen, natürlich auch schon andere Lebewesen haben, aber nicht in dem Maße, weil unser Gehirn, so sehr es auch mit anderen Gehirnen vergleichbar ist, unterscheidet sich dann durch seine Größe und durch auch verschiedene Qualitäten, die es bei anderen Lebewesen dann doch nicht gibt. Die Frage, warum es in dem Sinne ist Evolution biologisch nicht erlaubt, das ist einfach passiert. Denn dann könnte die Frage, warum ist überhaupt das Leben nicht im Wasser geblieben? Wir wissen heute, dass vor 400 oder 380 Millionen Jahren gab es die ersten Wirbeltiere, wie schon gesagt, vorher noch die Landpflanzen. Ja, ein Muss sehe ich dafür nicht, das ist halt passiert. Und es sind Säugetiere passiert und es ist eben unser Gehirn passiert. Wir mögen ja denken, es wäre besser, wenn wir kein Selbstbewusstsein hätten. Da wäre uns einiges erspart geblieben. Aber so ist es nun einmal. Ja, das also rein methodisch kann ich die Frage nicht so beantworten. Also musste da irgendwas sein? Es musste nicht. Es ist so passiert, wie es ist.
Die Sinnfrage, die dahinter steht, verknüpft sich etwa mit der berühmten Frage, warum ist überhaupt etwas und nicht vielmehr nichts? Die Leibniz-Frage. Ne? Warum? Wir streben danach, das zu erklären und einen Sinn zu sehen in dem Ganzen. Da muss doch etwas dahinter sein und nicht dieser Prozess hier auf der Welt, wo so viel Elend ist. Wir leben eine Weile, dann sterben wir und aus war's. Was soll das Ganze? Wo ist da der Sinn? Ich habe das Buch aufgeschlagen, da schreibt Herr Vuketic, dass der Mensch ist ein illusionsbedürftiges Lebewesen. So, und konfrontiert mit dieser Situation, dass wir die Sinnfrage stellen, aber keine klare Antwort kriegen, dass sozusagen die Welt schweigt, das ist zum einen das, was Camus als die absurde Spannung beschreibt, die wir schwer aushalten können. Und aus dieser absurden Spannung kommt es dann zum Sprung in alle möglichen Erklärungen, die wir wie auch immer nennen. Gott, Nirvana, ewige Wiederkehr, irgendwelche Sinnkonstruktionen, das ist der Ansatz.
Also, es fällt uns natürlich schwer, einfach zu sagen, gute Dinge sind halt so, nicht für uns gemacht. Aber ich glaube, es war Hegel, bitte mich so korrigieren, der gemeint über die Alpen. Die Alpen haben keinen Sinn, die sind einfach da. Der Geologe kann ja forschen, warum, was es da für tektonische Prozesse gab in der Erdgeschichte. Und die Alpen sind da. Wir können sie für uns natürlich irgendwie nutzbar machen. Bergsteiger, die da gern hinaufklettern, werden sich freuen, dass es die Alpen gibt und so weiter, aber die sind einfach da, die haben keinen Sinn. Es ist natürlich bei vielen anderen Ereignissen schwierig für uns, dann einfach sagen, ja, das ist einfach da. Denn der Airbus, der da vor kurzem abgestürzt ist im Atlantik, und da war, wie ich gelesen habe, wie Sie alle wissen, auch ein Säugling dabei und so weiter, irgendwie besonders berührend für uns. Ja, der war nicht einmal gegönnt, diese Welt einigermaßen zu ergründen. Es gibt auf der anderen Seite den Johannes Hesters, der war schon 105, der gibt immer noch keine Ruhe. Ja. Was ist da dahinter? Als Evolutionstheoretiker würde ich sagen, gar nichts. Der eine hat Pech, der andere hat Glück gehabt. Das ist alles.
Bitte sehr.
Bitte, ich möchte etwas sagen. Es ist vorher schon ein paar Mal erwähnt worden, es determiniert sein. Ich glaube, wir müssen daran denken, wir sind rückwärts determiniert, aber nicht in der Zukunft. Denn was ich jetzt die 5 Minuten meine oder will oder denke, das weiß ich noch nicht, weil noch andere Einflüsse auf mich wirken. Weil, wie ist es auch bei mancher gesagt, wenn wir determiniert sind, dann da unsere Zukunft besteht. Das stimmt also nicht. Die Zukunft ist nicht determiniert, sondern nur die, aus der Vergangenheit sind wir determiniert und in der Zukunft passiert, was möglich ist. Auch die Evolution dauert. Was möglich ist, wird sich irgendwann ereignen. Was nicht geht, der tut oder ereignet sich nicht. Aber das ist schon wieder aufgeregt.
Ja, jedenfalls sind diese ganzen Kausalstränge, die so laufen, viel zu überkomplex, um irgendetwas voraussagen zu können.
Aber der schafft ein paar Meter auch mit seiner Voraussetzung. Und das stimmt natürlich nicht.
Ja, also jetzt sind wir sozusagen diese Symboltiere oder wie auch immer, die sozusagen mit dem Handicap leben müssen, dass wir in allem Unfug, den wir sehen, irgendwie Bedeutungen hineininterpretieren. Habe ich das richtig verstanden? Also im Endeffekt ist es ja, eigentlich wäre es ja ein Handicap. Wir könnten genauso permanent völligen Illusionen anhängen, die uns zu nichts weiterhelfen. Die Frage ist jetzt rein evolutionär betrachtet. Was für einen Vorteil hat es gehabt, sozusagen, dass wir dieses Handicap haben? Weil die Welt wirklich besser verstehen, das tun wir damit offensichtlich nicht. Es ist ja nicht so, dass irgendwie der Mensch aufsteht und einfach sagt, ah, Hebelwirkung, super, jetzt kann ich ganz viele Elefanten aufheben und werde unglaublich viel Nahrung damit gewinnen. Sondern wir neigen ja dazu, dass wir irgendwie sehr vielen Dingen mehr Bedeutung geben, als sie haben. Was ist der evolutionäre Vorteil? Das würde mich jetzt noch interessieren.
Ja, das ist das Wohlbefinden, würde ich sagen. Also ich glaube, irgendwo war da vorher schon das Stichwort Glücksforschung aufgetaucht, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Er meint, die Evolution hat uns ja, man könnte ja fast sagen, zum Glück mit der Fähigkeit ausgestattet, auch Glück zu empfinden. Sogar wenn die Welt als solche sinnlos ist, wozu, was zu glauben ich ja tendiere, brauchen wir uns nicht deswegen umzubringen, sondern ich habe immer die Möglichkeit, unterbringe der Evolution dankbar, mich zu freuen. Ist auch ein Evolutionsprodukt. Ich kann mich hinsetzen am Abend mit, nicht nur ich, wie alle, erlauben Sie, dass ich in Ich-Form rede, mit einem guten Buch, dazu eine Flasche Wein, eine Zigarre im Hintergrund, Musik und habe eine Bündelung von 4 Wohlfühlfaktoren. Das ist doch fantastisch. Nicht? Während sich das Universum um mich herum dreht und ich ihm völlig gleichgültig bin, also kann mich das Universum auch gleichgültig sein. Das heißt, ich bin dem Universum nicht einmal gleichgültig, denn Gleichgültigkeit würde ja schon eine Art Bewusstsein voraussetzen. Das Universum ist einfach da, das ist nicht einmal gleichgültig. Nur nimmt es mir mal die Möglichkeit nicht weg, mich an bestimmten Dingen zu freuen. Ja, also das wollte ich unbedingt noch anbringen.
In Ihrer Frage schwingt auch so ein bisschen mit, dass die Evolution sozusagen nichts umsonst hervorbringt, sondern dass das, was in der Evolution entsteht, einen Sinn hat, irgendwie einen Überlebensvorteil mit sich bringen muss. Das ist ja in diesem Sinne dann auch sinnvoll. Wir müssen aufpassen, es gibt so diesen hyperselektionistischen Fehlschluss, dass alles, was evolviert, auch adaptiv ist und evolutionär sinnvoll. Das stimmt schlechterdings nicht.
Stimmt,
sehr viele Organismen schleppen irgendwelche Eigenschaften mit sich. Das sind so sozusagen die blinden Passagiere, die keinen nennbaren Nutzen haben. Es kann aber sein, dass es irgendwann die signifikante Änderung der Umweltsituation, der Überlebensbedingungen gibt und plötzlich ist eine bis dahin schlummernde, so ein Schläfer, so eine Disposition überlebensdienlich, überlebensfördernd. Und die Individuen, die diese Eigenschaft besitzen, reproduzieren sich stärker und dadurch breitet sich diese Eigenschaft aus. Es kann umgekehrt sein, dass mit der Veränderung von Umweltbedingungen plötzlich eine Eigenschaft sich als negativ erweist und die Spezies stirbt aus. Wir müssen davon ausgehen, dass 99,9% aller Arten, die je auf der Erde existiert haben, ausgestorben sind. Aussterben ist die Regel.
Ja.
Und deshalb ist dieser Gedanke, dass alles, was evolviert, irgendeinen besonderen Nutzen haben muss, ja, muss man kritisch sehen.
Ja, stimmt.
Zumindest mit Vorsicht genießen. Und dass unsere Systemeigenschaften, die wir evolviert haben, für unsere Spezies uneingeschränkt lebensdienlich oder überlebensdienlich sind, auch das muss man mit größter Vorsicht genießen, denn wir sind drauf und dran, unseren eigenen Lebensraum zu ruinieren und zu zerstören mit unseren Systemeigenschaften. Und dann überlebt die Kakerlake.
Ja. Okay, bitte sehr.
Wie erklären Sie sich die Entscheidungsschwäche mancher Menschen? Wenn der Mensch determiniert ist, warum schwanken dann viele Menschen bei der Entscheidung, sich für das eine oder andere sich zu entscheiden?
Ja, das hängt ab von den unterschiedlichen Attraktoren sozusagen, die man hat. Wenn Sie ein Auto kaufen beispielsweise, haben da verschiedene Möglichkeiten, schwanken dann vielleicht hin und her. Mal gefällt Ihnen das, dann wieder das, und dann überlegen Sie, was wird das kosten? Habe ich das Geld überhaupt und so weiter und so weiter. Und natürlich haben wir immer irgendwelche Optionen. Keiner von uns sitzt da und wartet nur, dass irgendwas geschieht. Das ist zumindest nicht die Regel bei uns. Wir haben ja ständig irgendwas zu entscheiden und haben verschiedene Optionen. Zum Glück sind viele unserer Entscheidungen nicht wirklich lebenswichtig. Ob ich, da
ich habe Optionen.
Ja?
Ich habe einen Spielraum in der Entscheidung.
Haben wir sicher. Nur, wie wir am Ende entscheiden, ja, da sind dann wiederum vorbewusste Zensoren dahinter, die wir gar nicht kontrollieren können.
Gut, eine relative Bestimmtheit ist sicher anzuerkennen, aber keine absolute.
Ja, von mir aus.
So, eine kurze Frage. Man sagt, es gibt Menschen mit schwachem und starkem Willen. Ist das eine Sache der Qualität oder der Quantität? Oder hängt das nur mit dem Chemismus im Gehirn zusammen? Wie äußern Sie sich darüber?
Da würde ich auch unterschiedliche Ebenen unterscheiden. Also erstens, was heißt starker Wille? Auf einer unteren biologischen Ebene ist der Wille sehr eingeengt. Ihr habt keine Alternative, keine Entscheidungsmöglichkeit gegen den Schlaf beispielsweise. Es gibt Menschen, die brauchen mehr, andere brauchen weniger. Aber ich kann nicht sagen, nein, danke, also Schlafen kommt für mich gar nicht in Frage. Genauso betrifft das Harnen und so weiter und so weiter. Ja, ich kann auch willentlich, kann ich den Schlaf eine Zeit lang niederdrücken, aber irgendwann fallen die Augen so und das ist Schluss. Und ich wäre vorsichtig ganz allgemein, wenn man sagt, dass ein starker Wille, der kann ja dann auch determiniert sein. Dass jemand glaubt, der muss unbedingt unter allen Umständen, was weiß ich, aufgrund seiner Erziehung oder aufgrund verlockender Angebote, irgendwas, dann macht er halt, und genau der ist vielleicht der Unfreieste überhaupt.
Ich möchte auch einhaken. Also
ich wollte nur fragen, kann man den Willen trainieren? Ich denke an Menschen, die Triathlon laufen oder dieses Cross America laufen jetzt, wo der Mensch oder der Fahrer, ich kenne den Namen jetzt nicht, innerhalb einer Woche mit, glaube ich, 7 Stunden Schlaf auskommt, und das kann man ja auch nicht so, da wird man auch nicht geboren dazu. Das kann man vielleicht trainieren, und dahin geht meine Frage.
Ja, aber wir müssen mit grundsätzlichen Leistungsgrenzen natürlich rechnen. Es kann ein Spitzensportler, und da kann er auch noch so trainieren und gedopt werden, nie aus dem Stand 100 Meter hochspringen zum Beispiel. Und da kann er noch so einen starken Willen haben. Es gibt natürlich eine sehr breite, relativ breite Spannweite, wenn man so will, Variationsbreite physiologischer Fähigkeiten, aber die ist auf jeden Fall eingeengt. Ja, wir sind anatomisch, physiologisch eingeengt, und bis zu einem gewissen Grad kann ich gehen, aber dann ist halt Schluss.
So, jetzt haben wir noch eine letzte Frage, und dann müssen wir Schluss machen. Für die, die sich jetzt noch nicht zu Wort gemeldet haben, geht leider nicht mehr. Aber
darf ich nur einen Satz dazu sagen? Ja. Menschen haben einen starken oder einen schwachen Willen oder unterscheiden sich im Hinblick auf ihre Willensstärke, weil Menschen nun einmal nicht gleich sind. Sie bringen andere Dispositionen mit. Natürliche Veranlagung mit, sie wachsen in anderen Verhältnissen auf, werden anders gefördert, manche werden unterdrückt, andere werden gezielt gefördert im Hinblick auf ihre Stärken, auf ihre Kompetenzen, und werden mit hoher Wahrscheinlichkeit ich stärker bzw. willensstärker. Das ist für mich nicht sehr überraschend. Ja, teilweise. Da streiten sich halt die Hirnforscher, wie viel Prozent Anlage ist und wie viel Prozent dann Sozialisation, was dazukommt. Im Hinblick auf Intelligenz zum Beispiel lässt sich relativ wenig machen. Im Hinblick auf diese Stärke oder die Kompetenz, eigene Absichten durchzusetzen, kann man wohl mehr machen. Das ist durchaus trainierbar.
Es gibt ja das Phänomen, dass Wille immer etwas will, sozusagen, was wir nicht haben. Das heißt also, je größer der Wille, desto größer das Defizit als Antriebskraft, die dahinter steht. Ja? Was könnte man da dazu sagen? Muss ja sein.
Nicht unbedingt. Ich kann ja vieles wollen und es durchaus auch erreichen. Also nicht alles, was ich will, ist unerreichbar.
Nee, er meinte, je unerreichbarer, desto größer muss der Wille werden.
Ja, in dem Sinne. Schauen Sie, ich wollte nie Opernsänger werden und damit habe ich also dem Opernpublikum viel erspart. Das ist mir ganz klar und fühle mich dadurch in keiner Weise irgendwie eingeengt. Ja, damit komme ich noch einmal abschließend zu dem Umstand, dass eben Freiheit ja letzten Endes auch Abwesenheit von Zwang ist. Und Wille ist, wir haben alle einen Willen, wie gesagt, wir wollen ja ständig irgendetwas. Einiges gelingt, anderes wieder nicht. Aber es mag schon sein, Sie haben es ja vorhin gesagt, je höher die Latte, umso stärker muss der Wille sein, aber umso größer auch die Möglichkeit einer Enttäuschung.
Ja, wir machen jetzt Schluss. Ich danke Ihnen sehr für das sehr interessante Gespräch und allen, die sich beteiligt haben. Ich für mich werde heute Ihren Rat annehmen und mich meines Seins erfreuen, ganz ohne Zwang und ohne etwas sein zu müssen oder etwas zu erfüllen müssen. Ich werde mir das heute gönnen, heute Abend noch.
Nach dem Motto, was bleibt uns übrig?
Genau.